Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Erst erschien es wie eine fixe Idee, dann wurde es zur handfesten Mission. Die Kandidatur zum DLV-Präsidentenamt von Maria Linhoff. Für viele in der Branche kam das sehr überraschend, denn Maria gilt als Gegenspielerin, feste und harte Gegenspielerin des DLV. Und es ist auch lange gar nicht klar gewesen, inwiefern sie auch über die Voraussetzungen für die Kandidatur überhaupt verfügt. Wie will sich nun also zur Wahl aufstellen? Und was hat sie überhaupt vor? Welche Pläne hat sie? Darüber wollen wir heute sprechen mit Maria Linhoff, die jetzt hier zu meiner Rechten steht.
Danke für die Einladung.
Genau, wir freuen uns, dass du da bist. Aber nicht alleine bist du gekommen, sondern mit André Röckmann. Schatzmeister, also erstmal zu dir. Du bist die VSR-Vorsitzende, ne? Also nicht...
Wer das jetzt noch nicht weiß.
Also. Nochmal verschweigen. Und André Röckmann, schön, dass du auch dabei bist. Schatzmeister vom VSR. Und damit dann auch Mitglied des Vorstands.
Ja, danke schön.
Und wir freuen uns, Alexander Krug und ich als unser Chefredakteur werden euch sozusagen
hier
die Zange nehmen. Genau. Mit euch über die DLV-Kandidatur sprechen und auch noch über viele andere Themen, die gerade die Branche bewegen. Vorweg nochmal natürlich wieder der Hinweis für all diejenigen, die noch nicht bei uns dabei waren in der Session. Wir haben auch diesmal natürlich die Möglichkeit, hier Fragen reinzureichen, Anregungen reinzureichen. Wann immer ihr also eine Frage habt, bitte gerne in den Chat stellen und wir geben das dann hier in unsere schöne Talkrunde. Genau, also ich begrüße ganz herzlich und nochmal auch euch herzliches Hallo. Vorweg ganz grundlegend die erste Frage. Deine DLV-Kandidatur hat sich ja zum regelrechten Politikum entwickelt. War das jetzt auch rückblickend überhaupt noch eine gute Idee zu kandidieren?
Was für eine Frage. Gerade natürlich. Weil man muss ja jetzt ernsthaft, ich bin halt angetreten vor mehr als 10 Jahren, um etwas zu verändern in der Branche und mitzugestalten. Das hat sich nach relativ kurzer Zeit als sehr schwierig dargestellt, weil es drehte sich immer alles um Geld. Also wir wollen ja alle Geld verdienen und gewisse Positionen, also die sind schon dafür geeignet, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, da sich persönlich wirtschaftlich zu bereichern. Das war aber nie mein Ansinnen, weil wenn ich das gewollt hätte, hätte ich das gekonnt. Ich habe auch sehr genau gewusst, wie ich ein Präsidentenamt nach 4-jähriger Mitgliedschaft beim DRV, lernt man das sehr schnell, was man zu tun hat, um ganz oben mitspielen zu dürfen. Aber das war ja nicht, was ich wollte. Ich will ja dieses System für die Reisebüros nicht erhalten, sondern ich will verändern. Ich will, dass die jungen Leute nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir als das wahrgenommen werden, also der stationäre Vertrieb inklusive mobiler Vertrieb von mir aus jetzt auch also der hybride Vertrieb gehört auch dazu, als das, was wir sind, nämlich systemrelevant. Und das muss man mal ganz klar sagen. Das wird immer so ein bisschen klein geredet, aber das sind wir. Und wir haben eine Stimme. Und ich behaupte jetzt, und den Schuh ziehe ich mir an, dass seit 2017 auch in Berlin und Brüssel bekannt ist, wie systemrelevant Reisebüros, also der stationäre Vertrieb etc. in Deutschland sind. Und darauf baue ich auf. Und jetzt habe ich das gesagt, weil ich gemerkt habe, dass ich viele Aufgaben, die ich überhaupt nicht machen muss, wo, nehmen wir jetzt mal das jüngste Beispiel, ist jetzt Türkei. So, da muss man sich ja mal zu äußern als Branche, was da passiert. Weil, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, sieht man sofort, wie reagieren Kunden. Und ich glaube, das Augenmerk ist verloren gegangen, auf den Kunden zu setzen. Da gibt es viele Beispiele, das ist unsere Einstellung. Also haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal was sagen. Aber eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Aber der Rest traut sich nicht. Man muss sich aber trauen, man muss Risiken eingehen. Man muss auch mal was tun, was unpopulär ist, wenn man erfolgreich sein will. Ja, man kann auf die Nase fallen, aber dann steht man auch wieder auf und kämpft weiter.
Maria, bist du diesem Ziel näher gekommen? Du,
das
mit der Kandidatur und so wie du sie in den letzten Monaten
vorbereitet hast. Moment, das muss ich wirklich einfügen. Am Anfang war es ja wirklich ich will jetzt nicht sagen Scherz, aber es war einfach ein Appell an die Branche, bemüht euch. Mhm. Weil wir merken ja auch, dass wir auseinanderfallen. Und alles, was gespalten wird, schwächt. Da gibt es viele Beispiele in dieser Branche. Wir müssen doch irgendwie zusammenkommen. Es kann aber nicht heißen, zusammenkommen, Frau Linhoff, nur nimm dich mal zurück und halt deinen Mund. Genau, so ist es ja bisher gelaufen. Ja, sonst wird sich nie was ändern. Und als ich das gesagt habe, war mir gar nicht bewusst, gebe ich ehrlich, ob man das jetzt glauben mag oder nicht, gar nicht bewusst, was ich da auslöse. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ach, guck mal. Entschuldigung, das ist jetzt nicht despektierlich, das ist meine Ausdrucksweise. Guck mal, die haben mehr Schiss vor mir als ich vor denen. Ach Gott. Weil es das Auftreten des DRVs und des Ganzen drumherum war einfach unwürdig, unsouverän. Weil wer bin ich? Das muss man sich immer fragen. Wer ist der VOSR? Wer ist der große DRV? Und das passte nicht zusammen. Also habe ich gedacht, okay, jetzt beschäftigst du dich damit und habe halt versucht und habe natürlich die Fehler, die Herr Fiebig als Präsident und der Vorstand gemacht haben, zu nutzen. Und da ist mir ganz spontan eingefallen, meine alte Agentur bei Solamento, die hatte überhaupt nichts mit der Kandidatur zu tun. Und da habe ich gedacht, das nutze ich jetzt und wollen mal gucken, okay, was passiert.
Da reden wir wahrscheinlich gleich dazu, genau, wie du das genau möglich machen kannst. Ja,
wir können das auch hier direkt das Thema abkürzen, weil wenn wir hier darüber reden, das ist vergossene Milch. Weil es gibt nichts Neues, ich weiß nicht, ob ich kandidieren darf. Mhm. Das hat der DRV-Vorstand noch nicht entschieden.
Nee, genau.
Ich weiß nicht, ob Rus Bekarimi, der da natürlich eine Rolle spielt, als Mitglied aufgenommen wird. Und es, wir können da jetzt, könnte der DRV sagen, die darf kandidieren, die kann. Wir können das abschließen. Es gibt nur ein einziges Stimmpaket, ja, was entscheiden kann, ob ich kandidieren darf.
Ja.
Und an die muss man sich wenden, wenn man mich verhindern will. Ja. Und ich muss versuchen, die zu überzeugen.
Dieses Stimmpaket?
Das kann ich dir sagen. Die DER-Touristik hat das größte Stimmpaket und das hat natürlich Signalwirkung. Ich will gar nicht sagen, dass die DER-Touristik da alleine entscheidet. Aber das hat eine Signalwirkung. Und im Moment ist das so ein Eiertanz. Nicht ja, nicht
was,
nein.
Was es gibt tust kein... du damit dieses Stimmpaket auf deine...
Ja, ich muss liefern.
Was musst du liefern?
Ja, ich muss liefern. Ich muss dieses Amtes mich als würdig erweisen. Das ist ganz klar, weil man schämt sich ja immer so. Aber
was,
ich...
wann, was, wie definierst du das, wenn du sagst, du musst dich dieses Amtes als würdig erweisen?
Ja, das beweise ich jeden Tag aufs Neue, liebe Bianca. Ich gehe, ob das jemand glauben mag oder nicht, du weißt es seit längerer Zeit. Ich gehe zum Beispiel zum Kommunikationstraining. Ich mache es nicht über Chat-GPT, weil damit komme ich nicht klar. Ich lerne quasi diese diplomatische Ausdrucksweise. Es gelingt mir schriftlich natürlich leichter als mündlich, aber ich will mich auch nicht verbiegen. Mhm. Ich habe großes Verständnis dafür, dass einige gesagt haben, die hat uns beleidigt, aber dieses Narrativ ständig zu bedienen und nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass ich bereit bin, Kritik anzunehmen, wenn es der Sache dient, aber nicht, wenn es dem persönlichen Wohl von irgendwelchen Leuten, die Geld damit verdienen, dient. Das tut mir leid. Ich habe große Schwierigkeiten, tatsächlich zu unterscheiden zwischen dem äußeren Bild bei manchen und der Haltung, die sie tatsächlich haben. Also das, man könnte das auch mangelnde Menschenkenntnis nennen. Aber ich bin meinen Weg gegangen, so wie ich bin, immer geradeaus und ganz konsequent. Und ich weiß auch, dass ich viele Supporter in der Branche habe. Ja, die sagen, ach, das wäre ja mal ein Experiment wert mit Herr Linhoff, damit sich was verändert. Was mich eben immer wieder geärgert hat im Zuge der Kandidatur auch, ist, dass man immer die TUI vorgeschoben hat. Die TUI instrumentalisiert die Linhoff und so weiter und die merkt das nicht. Was ein Blödsinn, warum zieht man denn nicht mal in Erwägung, dass ich auch die TUI vielleicht instrumentalisiere, obwohl es natürlich nicht so ist. Na, ich sag ja, obwohl es ja natürlich nicht so ist, aber dieses von vornherein sagen, ach die TUI, wer hat mich denn bei Thomas Cook instrumentalisiert? Stand da auch irgendjemand hinter mir? Nein, das sind meine eigenen Gedanken, das ist mein eigener Verstand und die TUI, ja, wir reden miteinander, ja, das ist auch alles, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt zwischen uns, aber es funktioniert. Genauso funktioniert zwischen Altus und mir, Schau ins Land und auch der Tourist.
Was ist denn das nicht so Goldige?
Naja, das sind die üblichen... Auseinandersetzungen zwischen Reisebüros, Vertrieb und Handelsherren, also Veranstalter. Das ist ja nicht so, dass es bei TUI, auch bei der DER-Touristik, keine Kritik gibt. Aber wir gehen in persönliche Gespräche, wir versuchen Kompromisse zu finden, was bisher gelingt. Mhm. Aber das bricht ja nicht ab. Diese Gespräche sind notwendig. Die sind auch geprägt von gegenseitigem Respekt bei allen, nicht nur bei TUI. Ich verstehe das einfach nicht, warum jeder sagt, die TUI hätte mich im Griff. Da distanziere ich mich hier ganz klar von. Ich kriege auch kein Geld von denen. Also nur mal so.
Wir sind einfach nur Fördermitglied.
Richtig.
Das war's. Okay, aber es gibt, man nimmt ja schon wahr, dass es bei bestimmten Themen eine auf der Sachebene Deckungsgleichheit gibt, mal mehr, mal weniger, ne? Ja. Zwischen dir und der TUI. Ja.
Aber auch mit den anderen.
Ja, genau, also das ist ja, hat die TUI nicht exklusiv. Genau. Ich möchte nochmal, Maria, bei dem bleiben, was deine Kandidatur betrifft, was du selber in der Hand hast. Ja, du sagst ja zu Recht, und das ist ja auch total nachvollziehbar, dass du mit deiner Kandidatur, der ausgerufenen Kandidatur, dem Vorhaben, wie auch immer das technisch dann genau gelingt, werden wir in Malaga sehen, dass du dich auch selber natürlich loyaler vielen Vertretern der Branche gegenüber zeigen musst, dass du vielleicht auch ein anderes Auftreten haben musst, dass du auch im Kommunikationsstil arbeiten solltest. Ist das nach deiner eigenen Beurteilung heute auf dem Niveau, dass du den Zuspruch von vielen, möglichst allen, der die wahlberechtigt sind, kriegen könntest?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber war das jemals ein Präsident?
Ist das denn dein Ziel?
Ja, ja, das ist mein Ziel und ich glaube,
wie
das ist auch...
Wie das Vertrauen wir quasi ja
ab? Das kommt, ich kann nur sagen, man wächst an seinen Aufgaben. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich kann das ja heute noch gar nicht beurteilen, was auf mich zukommen würde. Aber wenn es nicht so ist, ich habe diese Situation exakt 2015 schon mal durchgemacht,
ja.
Als ich für den ASR kandidiert habe und es ist bekannt, was da gelaufen ist. Mhm. Auch da habe ich abgelehnt, so zu agieren, wie es Jahrzehnte vorher schon immer war. Nein, wenn man was verändern will, dann muss man diesen steinigen Weg gehen. Mhm. Und wenn nicht, dann nicht. Ich bleibe und bin VUSR-Präsidentin. Es war ein langer Weg bis dahin. Wir sind etabliert, wir können was. Ich habe halt gemerkt, das ist, glaube ich, so das, wo ich viel gelernt habe, ja. Zu erkennen. Am Anfang war der VUSR ja ein völliger Gegner, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, von Fluggesellschaften und Veranstaltern. Und man lernt im Laufe der Zeit durch vertrauensvolle Gespräche, die man führt. Und da bin ich dem lieben Gott echt dankbar, dass ich Empathie empfinden kann. Mhm. Man muss also in der Lage sein, sich zu versetzen in sein Gegenüber. Warum tut der das? Was bringt dem das? Mhm. Und wenn man das schafft, dann hat man plötzlich eine Basis für einen Kompromiss. Und das gelingt mir. Ich lerne jeden Tag. Ich guck mal, ich schwitze. Meine Güte.
Das sagen wir.
Mensch, da siehst du aber auch, ich werde alt. Ach, du liebe Gott. Auf jeden Fall, Entschuldigung.
Es gibt Menschen in der Touristik, die sagen, man kann mit Maria Linhoff sehr gut zusammenarbeiten, wenn man sich früh noch einbindet. Und wenn man auch ihre Eitelkeit berücksichtigt.
Was für eine Eitelkeit? Was für eine? Doch, nein, eitel bin ich. Das ist, glaube ich, jede Frau. Und ich würde lügen, wenn das nicht so wäre.
Nichts Schlimmes.
Nö, finde ich auch nicht. Gehört dazu. Ich wäre
traurig. Nie negativ besetzt.
Genau. Nein. Ja? Ich möchte jetzt nicht den Rock erwähnen, aber egal. Kleiner Insider zwischen uns. Nein. Meine Eitelkeit, das hat mit Eitelkeit, glaube ich, weniger zu tun, sondern mit Ehrlichkeit.
Oder dem Geltungsbewusstsein. Jeder Mensch hat ja, wenn man eben auch auf einer Bühne steht, eine Präsenz hat, wenn man auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird über Social Media oder über andere oder hier im Studio, will man auch eine gewisse, für etwas stehen, dastehen, eine Geltung auch erlangen. Das ist dir ja auch wichtig. Und die Menschen, die mit dir gut zusammenarbeiten, sagen, wenn du das schaffst, das Geltungsstreben, was du hast, auch für die eigenen Themen zu gewinnen, dann hast du Maria Linhoff auf deiner Seite.
Nein, ich glaube, das ist falsch ausgedrückt. Das hört sich so an, als wenn ich da jetzt unbedingt stehen will und will deine Sympathie. Man muss doch jetzt nicht glauben.
Es geht auch um Themen natürlich.
Ja, ja, Themen. Also ich stehe für etwas. Genau. Und zwar für eine ganz konsequente Haltung seit Beginn meiner Verbandsarbeit, seit der politischen Arbeit. Ich bin mir mittlerweile bewusst, dass man nicht über alles offen reden kann. Mhm. Damit schadet man der Branche.
Ja.
Aber manchmal lässt es sich auch
wie
nicht...
Wie in der Politik auch.
Wie in der Politik auch. Es ist ja nichts anderes, was wir auf kleiner Ebene gerade erleben. Erleben wir ja im Großen auch. Man muss sehr hart sein, gegen sich selbst vor allen Dingen. Man muss sich jeden Tag neu motivieren. Mhm. Und das tue ich aus Überzeugung. Manche mögen auch, vielleicht ist mir schon mal unterstellt worden, dass ich teilweise auch fanatische Züge habe. Aber auch da kann man mit mir drüber reden. Und jetzt kommt's. Mhm. Ich bin erstmal jemand, der erzählt ja alles. Ich bin ja nicht jemand, der da großartig taktiert, sondern ich bin erstmal frei.
Du machst oft aus deinem Herzen keine Mörder.
Nein, mache ich auch nicht. So, das ist so. Und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Und ich will auch nicht anfangen, über jeden schlecht zu denken. Ich habe eine Vision gehabt vor 12, 14 Jahren, dass die Reisebüros eine Stimme bekommen. Die großen Reisebüros, die einen Million, zweifachen, dreifachen Millionenumsatz haben, die brauchen diese Stimme nicht. Aber es gibt halt eben die Büros im Mittelstand, die diese Stimme nicht haben. Und ich weiß natürlich durch meine Tätigkeit, durch mein Netzwerk, das ich mir wirklich hart erarbeitet habe, was alles möglich ist.
Aber du möchtest doch auch gesehen werden.
Ja, das gehört ja dazu. Wenn du nicht gesehen wirst, und Gott sei Dank habe ich so ein lautes Organ, du willst ja auch gehört werden. Ja. Weil wenn ich manchmal lese, was man mir unterstellt, und ich muss mich echt, das ist zum Beispiel ein Lernprozess. Früher hätte ich gesagt, pass mal auf, was ist stimmt bei dir nicht? Und dann hätte ich die Zähne gefletscht, dann hätte ich gesagt, komm mal hier hin. Aber heute weiß ich, ich muss dieses, ihr nennt es Diplomatie. Mhm. Ich nenne es, und das ist etwas, was mir sehr, sehr schwer fällt, meine Emotionen unter Kontrolle zu haben, was ich immer besser kann. Aber für mich, ich will mich nicht verändern. Mhm. Ich will nicht lügen. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, diese Diplomatie, die Wahrheit zu verpacken. Im Grunde genommen sage ich, du Blödmann, aber ich verpacke das so schön, dass du es nicht merken sollst. Aber du merkst es ja, du weißt es ja, weil du zu diesem Clan gehörst oder zu dieser Gruppe.
Weil man dieselbe Sprache spricht.
Genau. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das ist auch das, woran es in der großen Politik, warum würde ich gerade aus der Wahrheit sagen? Warum nicht? Ich sag dir ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel, ja. Heute Morgen bei euch gelesen. Guck mal, danke Herr Bösel, schön, dass Sie reagiert haben. Der hat heute eine Pressemitteilung, habt ihr veröffentlicht, offensichtlich. Ich hatte
um das Thema DSF.
Ja, DSF. Der hat heute Morgen also gesagt, hier, wir wollen da einen Vorschlag gemacht. Mhm. So, was musste, ich musste Purzelbäume schlagen. Ich musste, das muss man tatsächlich sagen, es war erbarmungswürdig. Ich habe mit dem BMJ, also Bundesjustizministerium gesprochen, mit dem DSF, ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass die da alle sitzen und die Hände falten und nichts machen. Und der Kunde wartet nach wie vor auf sein Geld. Zack, hat geklappt, bin ich sehr zufrieden. Aber das ist anstrengender als euer Gang. Also als der Gang, den Herr Bösel etc. und so weiter geht. Ich kann einfach nicht verstehen, und das ist das, warum ich das DRV, um das jetzt nochmal rund zu machen, warum ich zum DRV möchte. Ja. Oder warum ich kandidiere. Ob ich gewinne, dann gehen wir mal davon aus, ich habe eine Chance, aber wie gesagt, ohne die DER-Touristik, nein, ganz klare Geschichte. Und deswegen verstehe ich die Aufregung beim DRV, bei den anderen.
Also du wirst dich definitiv zur Wahl stellen.
Passiert
über Sascha Nietzsche Solamento, du wirst auf jeden Fall...
Solange es eine Möglichkeit gibt und sie nicht irgendwelche Klamotten finden, dass ich es nicht kann.
Und aber das ist gesetzt, du bekommst sozusagen die Unterstützung von DER.
Ja, die Voraussetzung ist die Unterstützung von DER. Genau. Und das ist das größte Stürmpaket. Im Moment sieht es nicht so aus.
DER zu überzeugen.
Ja, das mit Taten.
Warum sieht es im Moment nicht so aus?
Ja, weil es sieht nicht so aus. Weil sie sagen nicht ja, sie sagen nicht nein. Herr Fiebig ist so ein bisschen Platzhalter. Es sind so ein paar Namen im Gespräch gewesen. Die sind mir auch, weil ich ja auch gesagt habe, dazu stehe ich auch, kommt da jemand, der es besser kann als ich. Das bedeutet aber nicht diplomatischer sein als ich, sondern da geht es auch um Netzwerk. Da geht es um politische Netzwerke, nicht nur Berlin und Brüssel, sondern auch in die entsprechenden Destinationen. Und das ist wichtig beim DRV und natürlich Medien.
Zur Kandidatur, du kandidierst auch. Sollte Norbert Fiebig sich nicht zur Wahl stellen, denn das war
das kommt drauf an. Das ist ursprünglich eine andere Idee. Genau. Also wenn Norbert Fiebig sich zur Wahl stellt, wird es mir eine Riesenfreude sein. Da freue ich mich drauf, ob ich verliere oder
gewinne. Aber du wirst auch kandidieren, wenn er sich nicht zur Wahl stellt.
Da kommt es auf den Kandidaten oder die Kandidatin an.
Die anderen Kandidaten dann.
Ja, das kommt dann drauf an. Wenn das natürlich jemand ist, der die Gangart des jetzigen DRVs fortführt, ja, den kandidiere ich natürlich. Auch wenn ich nicht gewinne, dann ist ja egal. Aber dann hat man die Möglichkeit, mal einmal zu sagen, wie würde ich es oder wie sehe ich das, was ich ja jetzt hier auch tue. Aber es ist alles vergossene Milch. Wir können jetzt so eine halbe Stunde darüber reden, solange die DER-Touristik sich nicht äußert.
Siehst du denn in seiner, also eine Amtsführung ist ja auch immer, und da gehört ja auch mein Team dazu, ist ja nicht nur eindimensional. Ne? Und er wird ja nach unserer Beobachtung für vieles auch sehr gewertschätzt. Ja, für die Verbindung, die er zum Beispiel zu manchem Player in der Branche, auch das Auftreten in manchem Zielgebiet, seine Erfahrungen etc. etc. Es ist ja viel da, was er auf der Habenseite auch aus der Branche zugesprochen bekommt. Ist das alles aus deiner Sicht nichts wert?
So, jetzt muss ich ja meine Kommunikationstrainerin denken.
Ja, schauen wir mal, so, ob sie ihren guten Job, ob sie ihren Job gemacht hat.
Also, ich glaube, wir reden da viel zu viel über das Thema, genau, weil es gar nicht so.
Also, er hat sicherlich.
Nicht mehr reden wir gerade
ja, über. Er hat sicherlich eine gewisse Art von Wertschätzung verdient. Die habe ich aber genauso. Entschuldigung mal, mein Weg war schwerer. Das ist auch, hat auch was mit Wertschätzung zu tun, aber das ist, wie André schon sagte, es ist vollkommen. Guck mal,
meine Güte. Ja, wir sind ja heute auch vor Malaga, ne? Also es wird sich ja in Malaga wahrscheinlich einiges zeigen. Es gibt noch keine weiteren Kandidaten. Auch Norbert Schiebig selber hat nicht erklärt, ob er kandidiert oder ob er nicht kandidiert.
Aber für mich ist das auch tatsächlich ein Weckruf für die Branche. Mhm. Weil wenn es einer Maria Linhof, die so verschrien ist bei vielen, nicht bei allen, oder wo hinter vorgehaltener Hand so viel Schlechtes auch gewünscht und geredet wird über mich, dann kann ich nur sagen, da muss sich die Branche selber mal fragen, was stimmt denn bei uns nicht? Und ich habe diesen Satz, das hängt auch mit den Medien zusammen, bestimmt tausende von Malen schon gesagt. Es würde doch keiner in Berlin oder Brüssel von den Abgeordneten, Ministern oder wem auch immer mit mir reden, wenn ich wirklich dumm wäre, sagen wir es mal so. Und was, glaube ich, ganz elementar wichtig ist, ist das, was ich tue, gerne mache. Also das kommt aus tiefstem Herzen. Mhm. Das ist bei mir nicht nur einfach ein Job, sondern ich bin da mit Herzblut dabei. Und wenn die mich belügen, egal ob Branche oder Politik, oder ja, dann reite ich auch Attacke. Mit Rosinante, sage ich immer. Also das ist schon so. Und ich glaube, das ist auch ein gravierender Unterschied. Ich mache das gerne. Und meine Branche, gerade die Reisebüros, wisst ihr, ich weiß, abgedroschen, aber es ist so. Wir verkaufen uns alle unter Wert in der Öffentlichkeit. Mhm. Und da sind wir nicht unschuldig dran.
Spielen wir nochmal weiter. Bitte. Das ganze Szenario, wenn es denn dann zu einer erfolgreichen Wahl kommen sollte. Was passiert denn dann mit dem VSR? Und da holen wir vielleicht mal den André auch rein. Deswegen ist er auch da, dass er mal zu Wort kommt. Wie bewertet ihr diese Kandidatur? Stützt ihr das vollkommen? Und was passiert mit dem VSR? Vielleicht erstmal die Frage an André gerichtet, wenn es zu einer erfolgreichen Wahl kommt.
Ja, also ich glaube, da muss man mal genau das wiederholen, was Maria gerade gesagt hat. Wir unterstützen Maria ja, also als Vorstand und auch die Mitglieder, weil der Weg, den sie geht, es ist ja genau der Weg, der dazu führt, dass der Vertrieb mal endlich eine Anerkennung, eine Wertschätzung und ein offenes Ohr findet. Ne? Und da kann man drüber streiten, ob jetzt Maria laut oder leise ist oder wie auch immer. Der Erfolg spricht für sich. Wer innerhalb von 10 Jahren in Berlin so angekommen ist, ne, und ich bin selber politisch aktiv, ich kriege das ganz gut mit, sie macht es sehr, sehr gut. Sie macht es sehr, sehr gut, weil alle Branchenvertreter mit ihr sprechen, alle Veranstalter, wenn man unsere Fördermitglieder durchgeht, auch die TUI. Klar, natürlich haben wir an TUI-Kritik. Aber wir reden offen darüber. Natürlich rufen wir nicht bei TUI an und sagen, das müsst ihr jetzt mal ändern, sondern wir sagen, das und das ist nicht in Ordnung, dann hört man sich das an und dann funktioniert das. Und das ist eigentlich das Ding, warum wir Maria auch heute über der Geschichte unterstützen. Klar, es war erst eine Schnapsidee, hat sie ja selber gesagt, letztes Jahr in Berlin, das mal einmal so rauszubringen. Aber letztendlich ist es ja, das Ziel ist ja entscheidend. Das Ziel ist es, dass der Vertrieb Anerkennung findet. Und wenn man sich die ganze Historie unserer Branche mal anguckt, angefangen mit dem deutschen Reisebüroverband, der ja irgendwann deutscher DRV früher an Gründung, dann hat sich ja irgendwann daraus der ASR, Allianz Selbstständiger Reisebüros, gebildet, der dann auch irgendwann ein, wir nennen es ja gerne Mischverband geworden ist, weil die finanzielle Situation immer entscheidend ist, wie so ein Verband dann strukturiert ist und wie viel Arbeit er dann auch generieren kann. Also wie viel Manpower und Struktur und wie viel er erreicht. So, und dann ist irgendwann aus der ASR-Geschichte, auch allgemein bekannt 2015, der VSR entstanden. Mhm. Wieder der dritte Versuch, einen Verband für den Reisevertrieb aufzustellen.
Entschuldigung, dass ich einhake, aber nun ist das ja kein Verband für die Reisebüros. Ne? Ich meine, letztendlich geht es ja darum, dass du in dem Fall dann natürlich mehrere Protagonisten in der gesamten Branche dann vertreten müsstest. Also ja, auch quasi einhegen müsstest, diese unterschiedlichen Interessen. Wie möchtest du das denn?
Die verschiedenen Säulen.
Ja, aber das haben wir doch vor 2 Jahren in Düsseldorf, unsere Jahrestagung, ganz klar gesagt. Da hat Maria gesagt, sie würde sich einem BRV unterordnen. Also wir als VOSR würden uns als Säule dem BRV unterordnen, weil eben genau die Struktur ja an sich gut ist, dass wir diese einzelnen Sparten der Branche irgendwo zusammenbündeln. Aber da muss man sich dann ja auch irgendwo, ne, und das sehen wir jetzt gerade bei den Koalitionsverhandlungen, man setzt sich an einen Tisch und redet in geschlossenen Räumen über Themen. Und dann sucht man bei diesen Themen den gemeinsamen Nenner. Und das wird man nie bei allen Themen schaffen, das ist ganz klar. Aber die Kompromisse, mit denen man dann nach Brüssel und Berlin geht, um dann was für die Branche zu bewegen, das ist entscheidend. Und das kann der DRV, wenn er denn auch alle Säulen gleichermaßen vertritt. Und da sagt Maria, dass da sie die guten Connections mittlerweile nach Berlin und Brüssel auch unterhalb der Branche haben, mit Veranstaltern, Leistungsträgern und so weiter und so fort, wäre das jetzt der Weg, wie wir es erreichen können.
Ganz okay, einfach. Also dann wollt ihr sozusagen zurück zu dieser Idee zu sagen, wenn du Präsidentin werden solltest, dann würde der VOSR quasi eingegliedert werden in diese Säule.
Ja, und ja nicht... Ich würde eins niemals tun, und an diesem Scheideweg stehen wir ja seit ein paar Monaten, Jahren, was er gerade sehr eindrucksvoll beschrieben hat. Wir stehen jetzt an dem Weg, mit Reisebüros verdient sie ja kein Geld. An Reisebüros verdient man Geld, an den Reisebüros, mit auf gar keinen Fall. Weil das ist ja unsere Säule, unsere stärkste Säule. Wir haben uns jetzt letztes Jahr im September von einer großen Kooperation getrennt, weil uns die Gangart nicht gefiel, weil die kontraproduktiv zu unseren Werten, was Reisebüro, Vertrieb, nicht nur Reisebüro, egal. Haben wir uns
welche getrennt. War das denn, um das?
Das weiß, glaube ich, jeder Zuschauer. Ich muss da jetzt nicht nochmal Öl ins Feuer gießen, weil sonst driftet das zu sehr ab. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Normalerweise würde ich draufschlagen auf jemand, aber man muss nicht draufschlagen, wenn alles gesagt ist. So,
nur wissen, worum es geht. Ne?
Dass wir uns von einer Kooperation getrennt haben. Wenn sie unbedingt wissen wollen, wer sie machen, sie nur googeln. So, also da sind auch Sachen gelaufen, wo ich gedacht habe, auch in der Trennungsphase, das kann doch nicht sein. Und ich habe ruhig gehalten, weil also ich habe, das ist auch eine Lernphase.
Das ist Aufgabe, es ist Schmetterling, also Schmetterling ist die Reisebüro-Kooperation, dafür müssen wir dann...
Das hat jetzt nichts mit Angst zu tun, dass ich das nicht nenne, sondern das ist es einfach nicht wert. Das Ding ist erledigt. So, ich habe auch keine Angst. Wenn es drauf ankommt, mache ich das. Aber das ist
uninteressant. Alles gut, du blickst nach vorne.
Ich blicke nach vorne. Und es ist halt so, dass die Reisebüros eine Stimme brauchen. Wenn wir das jetzt vermischen und sagen, wir nehmen jetzt mit die Veranstalter, und ich vertrete ja auch Veranstalter. Das ist ja nicht so, dass ich nicht auflaufe im Justizministerium, war ich auch die Erste, die den Mund öffentlich aufgemacht hat und gesagt hat, wie kann das sein hier mit dem Zielkapital, wir müssen doch. Danach hat sich geoutet, der Touristik, der Burmeister auf der BTW, Tagung hat er gesagt, der Ingo Burmeister, das muss gesenkt werden, die Gebühren. Aber man muss doch wenigstens den Anschluss.
Ja klar, du hast natürlich den Vorteil, nicht auf alle Befindlichkeiten.
Ich bin wirtschaftlich unabhängig, außer von meinen Mitgliedern.
Aber als DRV-Präsidentin hättest du natürlich die Verantwortung für alle Säulen, für die gesamte Industrie.
Richtig, und was macht man dann, wenn man die Verantwortung hat? Man setzt sich an diesen großen runden Tisch, da passen 16 Mann dran, die gibt es beim DRV, habe ich selbst gesehen. Da setzt man sich dran und sagt, so Freunde, was ist denn jetzt hier los, was möchtet ihr? Wohin möchtet ihr gehen? Was ist eure Intention? Da sitzen natürlich dann auch Vertriebsvertreter dabei. Und ja, mein Herz wird immer für die Reisebüros schlagen. Da würde ich auch lügen, wenn ich sage, nein, das ist ja das. Aber eins weiß ich auch sehr genau und habe ich gelernt. Reisebüros sind nichts wert im jetzigen Stadium ohne den Reiseveranstalter, ohne die Fluggesellschaften, ohne die Flughäfen. Und jetzt spanne ich den Bogen und das ist Outgoing-Tourismus und den vertrete ich auch, weil ich Reisebüros vertrete. Aber ich muss doch die Reisebüros, wenn ich sie weiterhin so erhalten will, wie sie jetzt sind, also Inhaber geführt, selbstständig, und da ist es unerheblich, ob Franchise oder online oder was auch immer, sondern mit einem eigenen Gewerbeschein, dann muss ich doch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie jetzt sind. Und das kannst du am besten im DRV. Und das ist das, was ich immer wieder beim DRV moniert habe, dass man nicht geguckt hat, wie man alles, sondern man hat bestimmtes Klientel bevorzugt, natürlich die größten Beitragszahler, was in der Natur der Sache liegt, aber man hat dann sein Augenmerk darauf gelegt, damit die anderen es nicht mitkriegen, obwohl sie es alle mitkriegen, sagt nur keiner.
Was passiert denn mit deiner Position als VOSR-Vorsitzende bei einer?
Das kann ja André beantworten. Bleibe das. Aber André wird also aufgebaut als Nachfolger.
Also ich finde,
das müssen wir noch einmal kurz wieder. André wird aufgebaut als Nachfolger. Sagst
ja, das wünsche ich mir. Aber
ja, das wünscht sie sich. Das ist so. Nein. André, was sagst ich du bin denn? Ja, ich bin. Also nochmal, das habe ich vorhin schon gesagt. Wir reden hier jetzt in einer guten halben Stunde über doch ziemlich ungelegte Eier, über die DRV-Kandidatur, die meine Schnapsidee war. Die je nachdem, wie es jetzt weiterläuft, die nächsten Wochen weiter verfolgt wird oder auch nicht. Aber hätte, wenn und aber. Und was würdest du machen? Und wer es wäre, wenn? Ne? Ich glaube, ihr habt auch noch ein paar Themen da drauf, die finde ich momentan deutlich relevanter, gerade was die Pauschalreiserichtlinie oder auch die, den Erhalt des Handelsvertreterstatus angeht, wo wir vielleicht auch mal drüber reden sollten, weil das ist ein Schritt vor dem anderen.
Genau, aber das ist ein schönes Stichwort, dass wir auf andere Themen umschwenken. Wenn du jetzt als Nachfolger aufgebaut werden sollst, wie jetzt Maria auch ganz offen gesagt hat.
Ja, das wäre mein Traum, also mein Wunsch.
Es ist natürlich interessant, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu wissen, wie du dazu stehst.
Also erstmal
sag nichts Falsches.
Ja, genau. Nein, das habe ich Maria auch schon gesagt. Ich mache den Spaß auch schon seit 2 Jahren so. Aktuell habe ich ein Unternehmen zu führen, eine Verantwortung für Mitarbeiter. Und da ich weiß aus der leidvollen Erfahrung von Maria, dass beides nicht miteinander zu, es ist nicht vereinbar. So, und ich bin ein familiärer Mensch und diese ganze Reiserei liegt mir auch momentan nicht. Deswegen ist das für mich aktuell kein Thema. Meine Aufgabe ist momentan, mich um meinen Betrieb zu kümmern. Und da ich jemand bin, der auch gerne nach vorne geht, also auch Themen anspricht, wenn es andere nicht tun, bin ich ein bisschen dann auch in den VWSR-Vorstand reingerutscht und unterstütze Maria, ne, weil ich immer so gerne sage, sie hat mir in Corona, ich sage jetzt nicht das A-Wort, aber den hat sie mir auf jeden Fall gerettet mit ihrer Art und ihrer Arbeit und ihrem Einsatz. Und das ist so ein Stück Dankbarkeit, was ich zurückgebe. Und das werde ich auch weiterhin tun und den will ich weiter unterstützen. Und alles andere, wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei den ungelegten Eiern.
Aber ich arbeite dran.
Antwort, also eine etwas offenere Antwort, ja genau.
Ich arbeite dran. Bin doch noch nicht tot.
Natürlich. Natürlich arbeitest du daran. Nochmal zum Unternehmen. Du hast bis Reisebüroinhaber für all diejenigen, die das nicht wissen sollten. Genau, also darum geht es ja in erster Linie. Ja, andere Themen. Schwenken wir um auf das, was jetzt viele beschäftigt. Wir hatten dazu heute Morgen ja auch ein Artikel, Handelsvertreterstatus, du bist da sehr besorgt.
Ja.
Wenn du jetzt aber auch die, oder ihr seid sehr besorgt, wenn ihr jetzt aber auch die Reaktion hört aus der Branche, also die Veranstalter sichern zu, dass sie weiter an diesem Modell festhalten wollen, eben weil es auch erfolgreich und bewährt ist. Wie reagiert ihr darauf?
Seid ihr jetzt bereit? Reagieren? Pass auf. Seit 2017 mache ich das ganz aktiv hier. Thomas Cook, Air Berlin, Pandemie, da waren immer die Lindhoff, die redet doch nur Unsinn. Heute Morgen zu jemandem gesagt, habe ich jemals die Unwahrheit gesagt. Wir müssen nur gerüstet sein. Was sollen denn die Reiseveranstalter sagen? Was sollen sie sagen? Mein Ziel ist es, es nicht bis zu einem Urteil kommen zu lassen beim Europäischen Gerichtshof. Das wäre ein endgültiges Urteil, was wegweisend wäre. Und jetzt, wenn das kommen würde, was vielleicht noch so 2-3 Jahre dauert, dieses Jahr soll ja Oberlandesgericht und bei AIDA reden wir ja jetzt. Ne? Das ist ja, jetzt muss man sich vorstellen, wenn jetzt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entscheidet, dann ist alles rechtens mit den Rabatten. Ja? Von der Begründung her wissen wir ja, wo der Weg hinführt. Reiserecht ist halt voll harmonisiertes europäisches Recht. Da müssen wir uns nachrichten. So, jetzt muss man sich in die Lage der Reiseveranstalter versetzen. Die sind alle verdammt zum Geld verdienen. Und zwar richtig zum Geld, wie Reisebüros auch. Nur wir stehen natürlich in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis. Und wer glaubt, dass die TUI, die Dertouristik, Schau ins Land, Altus, die ganzen Investitionen, die sie während der Pandemie und auch außerhalb der Pandemie getätigt haben, in den letzten 2,5 Jahren kompensiert haben durch gut laufende Verkäufe, ja, der irrt sich ganz gewaltig. Wohin das heißt, weil man muss sich ja nur die Zahlen angucken. Man muss ja nur mal in die einzelnen Bilanzen gucken von Reiseveranstaltern. Ich habe ja nur gesagt, wir müssen drauf gefasst sein. Wir sind in Europa ein gallisches Dorf, was das Vertriebssystem betrifft.
Nochmal kurz zu dem Anhaltspunkt, den du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Das ist, also der Umkehrschluss ist dann ja de facto, dass du sagst, wenn sie nicht über den Reisebuchvertrieb gehen, würden sie mehr verdienen.
Ja.
Aber wie kommst du darauf?
Weil das kann ich dir sagen.
Ist es doch so, du hast eine Reise über ein funktionierendes Netzwerk.
Ja.
Du musst also dich nicht darum kümmern, dass die Kunden sozusagen angesprochen, bedienen und so weiter, werden das alles fällt weg, weil das nur die Reisebusse übernehmen. Und andersherum ist ja auch immer die Diskussion über die zunehmend stattfindende Mehrarbeit der Reisebüros.
Stimmt. Alles also, richtig. Ich weiß genau, was du sagen willst. Das ist ja auch immer die schöne Argumentation, die dann auch immer kommt, wenn ich das sage. Das sagen ja auch Veranstalter immer. Nur jeder Reiseveranstalter, und das muss man auch klar haben, der dieses nicht nutzt, Direktvertrieb. Warum haben sie denn auf einmal alle so viele Reisebüros?
Reisebüros können ja beides machen.
Ja, können beides machen, aber warum sollten sie? Man sieht jetzt das Beispiel, ich will jetzt den Veranstalter nicht nennen, weil dann sagen sie wieder, guck mal, die mag den nicht. Es gibt einen Veranstalter, der verkauft über Sonnenklar, ja, wesentlich günstiger über seinen Direktvermarkter. Jeder Reiseveranstalter hat ja auch einen Direktvermarkter, also einen Direktveranstalter. Wesentlich günstiger, kann der André bestätigen als Unternehmer, als die Reisebüros. Warum tut der das? Warum tut er das? Der kann doch diese Rabatte, so nenne ich es jetzt mal, das darf er ja. Ein Reiseveranstalter darf Rabatte geben. Er hat die Preishoheit nach unserem Verständnis. Das sieht ein Gericht ja anders. Und warum sollte er auf das verzichten? Und jetzt sagen wir noch ein Beispiel, weil ihr ja immer redet, als die Fluggesellschaften damals uns den Status Handelsvertreter entzogen haben, die verdienen heute mehr Geld. Wie kommt das? Das ist doch alles Humbug.
Woher weißt du das?
Dass sie weil sonst hätten sie es doch zurückgenommen. Sonst hätten sie es doch zurückgenommen. Ich meine, das ist doch, weißt du, ich habe zwar nicht studiert, aber ich Grundschule erfolgreich und 1 und 1 ist 2. Ehrenwort, das weiß ich 1000-prozentig. Aber ich sage nochmal, ich sage nicht, dass das morgen passiert. Aber warum sollte eine AIDA, die wäre ja jetzt mal als Erster, das muss man sich einfach mal fragen. AIDA verliert jetzt den Prozess. Die Sparkasse oder wie das Ding da heißt, kriegt Recht. S-Markt, genau. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. S-Markt kriegt Recht, haben sie ja jetzt in der ersten Instanz. Jetzt geht es Oberlandesgericht und da können wir mal von ausgehen, kriegen sie wieder Recht. So, und dann muss er wieder entscheiden, gehe ich zum Europäischen Gerichtshof oder nicht. Gut, mal angenommen, sie machen es. Und hier geht es ja auch um viel Geld für S-Markt. Man muss ja mal den Schadensersatz und so weiter. So, und sie kriegen, da kriegt S-Markt wieder Recht. Dann muss sich doch ein Unternehmen wie die AIDA, ja, wo noch die Amerikaner dran sind, das kommt ja auch noch hinzu, überlegen, wenn wir nicht mehr die Preishoheit über unsere Preise haben, warum sollen wir das überhaupt noch machen? Dann bestimmen andere Marktteilnehmer die Preise unseres Produkts. Und das wird kein Unternehmer zulassen, wenn er wirtschaftlich denkt. Also wird er sagen, pass auf, alles kein Ding, wir haben verloren. Er kann sich sogar noch drauf stützen, auf dieses
Urteil. AIDA sagt selber, das ist eine Verknüpfung zwischen dem Provisionsmodell und dieser Preishoheit und diesem Urteil gar nicht gibt.
Sie sagen das selber, sagen
die. Das sagen sie, genau.
Warum nur um
das
auch mal
hier festzuhalten.
Ja. Also Moment,
das, jetzt. Das sagen sie. Sie wollen
das doch mal ein Reisebüro.
Nicht, dass Leute ausstellen, also dass sozusagen Reisebüros oder andere Dienstleister ausstellen aus dieser Preisbindung. Aber Sie sagen nicht, dass es eine Verknüpfung gibt. Aber erzähl mal aus deiner Sicht, auch als Reisebüroinhaber, wie du das Ganze bewertest.
Also ich glaube, wir müssen erstmal zurückgehen auf die Urteilsbegründung. Ne, wer sich das Urteil durchgelesen hat, da wird ja ganz klar differenziert zwischen echten und unechten Handelsvertretern. Das ist ja kein gesetzlich definierter sondern es ist entstanden aus der Gesetzesprechung heraus. Und in der Begründung wird ganz klar gesagt, dass ein direkter Handelsvertreter konzernabhängig ist. Also das ist ein Vertriebsbüro, ein Reisevertrieb, der an Konzernweisungen gebunden ist.
Franchise.
So, genau, zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und ein unechter Handelsvertreter, und das ist ja auch der Grund, warum dieses Urteil so entschieden ist, sind letztendlich Reisebüros oder Reisevertriebseinrichtungen, die mehrere Veranstalter vertreten.
So wie du jetzt zum Beispiel auch.
Wie ich zum Beispiel. Also im Prinzip jeder selbstständige Reisebürounternehmer, der mehrere Agenturen hat. Und in höchster Konsequenz, wenn man das mal von rechts nach links betrachtet, ganz außen stehen die UTAs. Ne, das steht auch in der Begründung ganz klar drin. So, wenn ich das jetzt mal als selbstständiges Reisebüro mir betrachte, AIDA hat keinen Eigenvertrieb. Natürlich versuchen die Preishoheit so lange wie möglich zu erhalten. Aber was ist mit den Veranstaltern, die gerade im Hintergrund alle ihren Direktvertrieb aufrechterhalten? Wenn ich dieses Urteil so durchgehe, ist ja jeder Veranstalter mit Eigenvertrieb, die Büros, behalten die Preishoheit und alle selbstständigen Agenturen, so wie ich, verlieren die Preishoheit durch diese Einteilung in echt und unecht.
Also AIDA hat keinen direkten, also keine
Reisebüros,
keine Reisen.
Genau, also AIDA ist.
Natürlich haben die einen Direktvertrieb.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja,
klar. Kein stationären.
Ja, kein stationären.
Genau, aber AIDA sagt ja auch klipp und klar. Und deswegen glaube ich Alexander da auch ganz stark, dass die Ziele dahinter auch
ehrenwert sind. Alexander Ewig, der ins Marketing.
Genau, sind einfach, dass die auf den Vertrieb der Reisebüros angewiesen sind, weil wir auch für AIDA die hochwertigen Reisen vermitteln, die Kunden gut beraten sind, Zusatzprodukte kaufen und so weiter und so fort. Also AIDA hat da großes Interesse dran. Mhm. Ne, letztendlich auch die Veranstalter im Sinne, im großen Zusammenhang auch, dass der Handelsvertreter bleibt. Deswegen sind diese Aussagen heute in den Interviews, sind ja auch alle richtig. Wir haben ja auch, wir stellen das ja nicht in Frage oder kämpfen dagegen an, sondern wir sagen nur, die Gefahr, und so wie ich es gerade erklärt habe, ist sehr, sehr groß, dass wir den OTAs einen Vorteil verschaffen, den direkten Vertrieb einen Vorteil verschaffen. Und wir als selbstständige Reisebüros in der Mitte, wir fallen hinten raus. Das ist die Gefahr, die mit dem Urteil kommt.
So, und ich möchte erreichen mit der ganzen Geschichte, dass ich wachrüttle. Das ist tatsächlich ein Weckruf. Ich habe da sehr lange mit Alexander drüber gesprochen.
Alexander Ewig.
Ewig, genau, von AIDA. Ich habe auch mit anderen gesprochen. In Düsseldorf warst du ja auch mit dabei, wo wir dieses Thema angeschnitten haben. Es geht jetzt darum mit den Veranstaltern, weil das bei euch, ne, Papier ist geduldig. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So sieht es ja nun mal aus.
Davon gehst du aus, dass das jetzt eine Aussage ist, die...
Ich denke, der André hat es gerade gesagt, das hängt immer von der... Ne? Friedrich Merz auch gesagt hat, das hängt immer von den Gegebenheiten ab, wenn sich die ändern. So, und ein Veranstalter muss, und es wäre verantwortungslos, wenn ein Veranstalter nicht im Sinne seines Unternehmens handelt oder seiner Aktionäre oder seiner Genossenschaftsanteilseigner oder wie auch immer würde das nennen und seiner Mitarbeiter und stattdessen plötzlich moralisch wird und andere Reisebüros. Ja. Denkst an die Freien. Das ist Unsinn und das ist auch nachvollziehbarer Unsinn, sage ich jetzt mal. Das kann man. Ich möchte erreichen, dass wir uns an einen Tisch setzen. Wie gesagt, der 16er Tisch beim DRV, der ist ja für wirklich prädestiniert, dass man sagt, so, für Freunde, passt mal auf, bevor es hier ein endgültiges Urteil gibt und nach allem, was ich bisher weiß, man möge mich da verbessern, wird AIDA es durchziehen. Mhm. Und ein endgültiges Urteil, nach allem, was ich bisher weiß.
Durch alle Instanzen.
Durch alle Instanzen.
Also bis zum europäischen.
Und ich würde, genau, und ich würde halt eben präferieren, dass wir, bevor es ein endgültiges Urteil gibt und wir es den Gerichten überlassen, in den Dialog gehen mit den Reiseveranstaltern und einen Kompromiss finden.
Wie könnte der aussehen, der Kompromiss?
Ja, das ist die große Frage. Es gibt viele Modelle, aber ich möchte da gar nicht so Stellung zu nehmen, weil das würde auch, weil natürlich hat man eine persönliche Denke, aber man muss auch die Veranstalter berücksichtigen. Fluggesellschaften spielen auch eine Rolle.
Aber ist das nicht vielleicht auch ein Weckruf, der eben gerade diejenigen wachrüttelt, die sich vorstellen könnten, ja, das ist eine gute Idee, da mal von wegzutreten vom Handelsvertreterstatus? Ist es nicht in
Ich glaube, dass es da viele gibt.
Zurückhaltung eher geboten aus deiner An deiner Stelle?
Nein, dann ist es ja zu spät. Wir können doch nicht agieren, wenn es schon da ist. Wir müssen doch vorher präventiv mal gucken, diese Weitsicht, die
lieber gestalten, als es auf uns zukommt.
Und lassen, ganz genau.
Ich möchte mal eins besser verstehen, weil du sagst, dass im Zweifel dann die normalen Reisebüros, die stationären Reisebüros, die Eigenständigen hinten runterfallen. Warum genau wäre das so? Weil sie nicht die Rabattmöglichkeiten haben oder weil sie abgeschnitten würden von dem Vertriebssystem, also dann...
Weil wir gar nicht die Einkaufspreise
kriegen. Naja, also... Weil sie nicht die Einkaufspreise kriegen, oder warum wäre das so?
Also durch diese Einstufung echt unecht, ne? Wenn es da so bleibt und dann Handelsvertreter laut das HGB bleibt erhalten, ne? Gehen wir mal von der Variante aus, HGB bleibt erhalten, dann sind ja echte Handelsvertreter ja nur noch konzerngeweisungsgebundene Reisebüros.
Ja.
Damit bin ich ja als selbstständiges Büro raus. So, die OTAs sind auch raus, aber die Provisionszahlungen an die OTA sind ja deutlich höher. Sprich, die haben deutlich bessere Möglichkeiten dann, in dem Fall, dass wir als selbstständige Reisebüros und die OTAs aus dieser Handelsvertretergeschichte rauskommen.
Das sind nicht die Rabattmöglichkeiten.
Genau, wir haben als Vertrieb ja nicht die Möglichkeiten, die Rabatte in der Höhe zu geben. Das ist ja allgemein bekannt.
Also ihr habt Angst davor, dass am Ende das stationäre Reisebüro nur noch zu teureren Preisen verkaufen kann, als du das...
Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig.
Genau, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja. Und das muss nicht so sein. Ich sag mal, als wirklich Paradebeispiel, also tatsächlich, Altours ist immer noch für mich in meiner Wahrnehmung und vieler da draußen ein Pauschalreiseveranstalter. Ich nenne jetzt auch noch mal einen anderen, Bentour. TUI und der Touristik. Also Schauinsland will ich auch noch nennen, auch, auch Pauschalreise.
Gebe noch ein paar andere.
Aber TUI und der Touristik sind es in meiner Wahrnehmung nicht mehr. Wobei die TUI...
Sie entwickeln sich breiter, wobei die
TUI natürlich immer noch also Interesse an den Reisebüros hat, genau wie der Touristik. Um Gottes Willen, ich darf das ja alles nicht. Aber man muss sich einfach mal, weil wir eben ehrlich miteinander umgehen, und weil sie beide, die beiden Großen, verdammt sind zum Geld verdienen, sind wir alle, um Gottes Willen, das hat ja damit auch nichts zu tun, dass sie groß sind. Sie müssen. So werden sie auch jede Chance nutzen. Und es ist doch besser, mit ihnen gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, dass möglichst viele Reisebüros stationär und auch mobil weiterhin arbeiten können, wettbewerbsfähig bleiben können. Aber dem im Wege stehen natürlich wirtschaftliche Interessen Einzelner, die angeblich ja so reisebüro-treu sind. Und da sage ich es auch jetzt, Kooperationen. Also auch Kooperationen sind Wirtschaftsunternehmen und die werden den Teufel tun. Sage ich mal, nicht alle. Es gibt schon die Guten. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Und ich sage es ganz deutlich, guckt euch die Kooperationen an. Es gibt 3, 4, 5 Kooperationen. Aber wir sind meiner Meinung nach, nein, ich sage das jetzt, brauchst gar nicht treten.
Ich trete überhaupt nicht.
Nein, das ist einfach, man muss seiner unternehmerischen Verantwortung auch nachkommen, weil das bedeutet auch Verantwortung für den Kunden. Und wenn ich sehe, was bei FDI, bei der Insolvenz passiert ist, da wird mir übel. Wenn ich sehe, was beim DRV passiert ist, da kommt es mir hoch. Also ich kann nur sagen, es sind so viele Dinge in unserer Branche und wir arbeiten in der schönsten Branche. Das kann ich jetzt glauben. Also
du willst deshalb diese Vorkehrungen treffen?
Diese Vorkehrungen, nein, was ich auch schaffen will, ich kann ja nicht jeden ans Hintchen nehmen. Aber ich will zum Denken anregen. Guckt es euch an. Nehmt das mit, was der André gerade gesagt hat. Der hat 2 Reisebüros, fällt mir gerade ein. Ne? Du hast ja noch so ein kleines. Der hat 2 Reisebüros, der macht das. Der hat Mitarbeiter, der kennt die Probleme. Ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, wie die das sehen. Wir versuchen zu sensibilisieren, bevor es zu spät ist. Ja. Aber ohne die Kooperationen haben wir keine Chance.
Kannst du das?
Und die Kooperationen, die bei uns im Verbund sind, also die Fördermitglied sind, mit denen reden wir schon. Ja. Und auch, es gibt ja diese Aktion, wir machen jetzt mal Werbung für Pauschalreise.
Initiative Pauschalreise. Wir auf jeden Fall. Wir haben hier für die Themen nicht vorbereitet.
Aber der Alexander wollte was sagen.
Ich wollte nochmal, dass du, ohne jetzt zwangsweise Namen zu nennen, aber wie trennt sich inhaltlich die Spreu vom Weizen im Blick auf die Kooperation? Du hast so angedeutet, dass es eben viele Kooperationen gibt und nicht alle ziehen im Interesse der Reisebüros am selben Strang. Kannst du das
erläutern? Also ohne Namen zu nennen, ich glaube, jeder weiß, wen ich meine, und ich werde da aber auch jetzt hier keinen Namen nennen.
Nee,
aber
mir geht's um die Inhalte. Was
unterscheidet? Also ich kann mal sagen, dass es Kooperationen gibt, die da gehört ein Teil der Kooperation den Reisebüros. Das heißt also, man muss sehr eng mit den Mitgliedern arbeiten. Dann gibt es auf der anderen Seite die Kooperationen, die Reisebüros als Schutzschild benutzen, um selber Geld zu verdienen. Also quasi um diesen Wasserkopf, den sie da in den Zentralen
haben. Aber haben den nicht alle? Also
ja, das stimmt. Und Geld verdienen müssen wir auch. Ich ja auch. Also darum geht's nicht, sondern es kommt immer darauf an, wie ich das mache. Und jetzt nenne ich ihn doch, meinen Freund Herrn Böse, mit seiner Datenaffäre, der bis heute keine Aufklärung an die Reisebüros geliefert hat, weil die Reisebüros, die da bei ihm unter Vertrag sind oder wie auch immer, wir haben natürlich Fälle, die wollten weg, die konnten nicht weg aus verschiedenen Gründen. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe, dann dafür zu kämpfen, wenn man da selber doch einknickt, aus welchen Motiven auch immer. Aber er hat keine Aufklärung. Das interessiert manche Reisebüros gar nicht.
Was hat das jetzt? Aber Maria, was hat das? Also,
was hat das damit zu tun?
Nee, genau. Man muss vielleicht einmal einschieben. Natürlich würde Thomas Bünzer das anders beschreiben, dass eine Aufklärung stattgefunden hat. Und es gab ja auch juristische Auseinandersetzungen,
findest du?
Über die wir berichtet haben. Mehr juristische Auseinandersetzungen gibt es nicht. Also die meisten der Branche schauen da nach vorn. Was ich aber nicht verstehe, das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Seiten Aspekt Datenskandal, was das mit der unterschiedlichen Ausrichtungen der Kooperation.
Das kann ich dir sagen, das ist doch ein Vertrauensbruch der Sonderklasse gewesen. Wie kann ich denn jemandem vertrauen, der so mit Daten umgegangen ist? Ob da jetzt Kundendaten von betroffen waren oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Man muss doch mal klar haben, dass das ein grober Vertrauensmissbrauch war. Und es ist ja nicht nur Thomas Bösel gewesen, sondern da spielen ja noch andere eine Rolle. Das ist nie aufgearbeitet worden. Fragen sind nicht beantwortet worden von Reisebüros. Das ist ein Schutzschild. Ich frage mich, ich habe das auch sehr deutlich in Düsseldorf gesagt, den Veranstaltern gegenüber, dass ich das nicht verstehen kann. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, das weiter zu forcieren, aber womit ich nicht aufhören werde, und das sage ich hier jetzt auch ganz deutlich, ist aufzuklären darüber, dass solche Menschen, die dieses Vertrauen derart missbrauchen, das hat man mir ja auch versucht anzuhängen, weil ich immer mit dem Vertrauen komme. Ich habe noch nicht gelogen. Ich habe auch nichts veruntreut. Das muss man auch mal sagen. Das hat Herr Bösel jetzt auch nicht. Nicht, dass da wieder ein Strick draus gedreht wird. Aber Moment, das mich ärgert einfach, dass Reisebüros als Schutzschild benutzen. Wenn ich mit Veranstaltern spreche und egal welcher Couleur, egal wer es ist, und sage, wie könnt ihr das weiter unterstützen? Schau ins Land tut's da auch nicht. Ja. Schau ins Land tut's nicht. Das muss man mal sagen. Und da ziehe ich auch 10-mal einen Hut vor. Warum tun die das nicht? Reisebüros Liebling, die haben sich ja wirklich getrennt. Habt ihr darüber berichtet? Nur mal so. Guck mir nicht so fragen.
Ja, ist so. Ich weiß, was du meinst.
Aber wir wollen dann nicht tief einsteigen. Ja, da wollte er nicht tief einsteigen, aber mit dem DAV wollte er einsteigen. Also, weißt du, da müssen wir uns nicht einigen, was wichtig und was mit der DAV-Präsident.
RTK Reisebüros.
Das ist nicht so richtig wie das, was ich jetzt sage. Weil das Vertrauen der Reisebüros zu benutzen, um einen ganz dollen, was weiß ich, Reisemarkt zu machen, das ist doch das Schutzschild, das Thomas Bösel hat. Aber und dass jede Kooperation, es geht da um Umsatz. Ja. Ich frage mich nur, warum es so viele Reisebüros gibt, die ihm das verzeihen. Wenn ich dort wäre, ach du lieber Gott, getern und federn und weiß nicht, einen über den Schädel würde ich kriegen. So also, muss man es doch mal sehen.
Also, man muss vielleicht sagen, natürlich können RTK Reisebüros oder Reiseland, wie auch immer, Schauinslandsreisen verkaufen. Ne? Also da ist ja nicht eine Trennung.
Nein, das meinte ich doch.
Ne, das ist mir klar, dass du das nicht meinst. Aber ich will nur sagen, es ist mir klar, dass du das nicht meinst, aber der Bruch, der ist ja nicht so fundamental, wie er sich vielleicht bei dir gerade angehört hat. Aber ich habe dich ja gefragt, wie du eben die Kooperationen auseinander definierst. Ich habe verstanden, du meinst vor allem das auf den Datenskandal gemünzt und den Vertrauen.
Das ist nur ein
Beispiel. Das ist ein Beispiel. Dann
weil das das Bekannteste ist.
Ich hätte gerne ein Beispiel, was die zukünftige Ausrichtung vielleicht unterschiedliche Strategien betrifft.
Da kann ich gerne nur einmal jetzt bezogen auf die letzten 4 bis 8 Wochen. Wir haben in Düsseldorf unser Zukunftsforum gemacht. Das war ja öffentlich.
Ja.
So, ne, es waren auch tatsächlich mal diesmal Reisebüros da, die nicht dem VHC angehören. Es waren ja, habt ihr ja selber gesehen und berichtet, viele Veranstalter da und auch Kooperationsvertreter. So, ich habe im Nachgang, weil da haben wir nämlich auch über das Thema HGB gesprochen, Handelsvertreterstatus und so weiter und so fort. Ich habe mit 2 Kooperationen, Chefs oder Vertriebsleitern, danach lange telefoniert und habe das Thema noch mal einmal durchgesprochen und so weiter und so fort. Also wir haben noch mal, die haben richtig Bedenken, weil die haben zugehört, die haben das verstanden, was AIDA da berichtet hat, die Konsequenzen, wir haben uns ausgetauscht. So, und jetzt reden wir da seit 4 Wochen auch medial drüber und tauschen die Argumente aus. Und 3, 4 Kooperationen, jetzt der DRV heute, sagen, das ist doch gar kein Problem. Okay. Ja, und da trennt die Spreu vom Weizen. Da muss dann auch ein Reisebüro einfach mal sagen, wer vertritt denn jetzt wirklich meine Interessen?
Ja, ja, also du hebst darauf ab, dass eurer Auffassung nach die Kooperationen unterschiedlich intensiv sich um die Sorgen, die ihr auch artikuliert, kümmern. Okay, verstanden, alles klar. Maria, weil du so sehr auf das Vertrauen abgehoben hast, nun würden einige in der Branche sagen, beim Vertrauen und das wieder zurückgewinnen und nicht nachtragend sein, da hast du auch viele Aktien drin. Ja? Also wenn du um das Vertrauen wirbst, verlangst du von vielen, dass sie dir gegenüber auch nicht nachtragend sind. Weil du
das stimmt nicht.
Also ich sag mal so.
Das stimmt nicht.
Lass mich das ganz kurz begründen. Man sieht es ja auch in den Kommentarspalten oder unter den Artikeln bei fvw.de. Du natürlich, dein Ton hat sich geändert in den letzten 6, 12 Monaten. Hast du ja selber angeführt, du hast einen Kommunikationstrainer oder Trainerin. Aber du teilst sehr arg aus. Und man würde dir, glaube ich, nicht nachsagen, dass du vergessen kannst, sondern du führst Dinge aus der Vergangenheit oft wieder an. Ist das wirklich geeignet, um, eine breitere Unterstützung aus der Branche zu bekommen? Also macht das Sinn, so sehr Nachtrag zu sein, was du immer wieder artikulierst, wenn du selber mehr Vertrauen haben
möchtest. Das hat doch mit Nachtrag nichts zu tun. Sondern wenn ich mit einer Vision starte, mit der ich gestartet bin vor einem Jahrzehnt, dann muss ich doch meinem Weg treu bleiben und nicht wegen eines Amtes plötzlich eine andere Richtung, dann verzichte ich auf dieses Amt. Ich will doch was erreichen. Ich will doch etwas verändern. Ich will gestalten. Und bei mir weiß man, woran man ist. Und wenn du jetzt darauf anspielst, dass ich auch nicht möchte, ich jammer nicht. Ich habe gelernt, wie du richtig sagst, zu entgegnen in diesen Kommentaren, weil wenn sie mir persönlich begegnen, sind die alle handzahm und freundlich. Was ist denn los? Ich gehe vielen aus dem Weg. Ich habe mittlerweile sogar Probleme, dem einen oder anderen die Hand zu geben, aber ich tue es trotzdem gezwungenermaßen. Mhm. Ich sehe halt, verzeihen ja, weil wenn ich nicht verzeihen könnte, dann würde ich nicht hier stehen. Dann wären auch einige schon nicht mehr in dieser Branche auf irgendeine Art und Weise.
Dass es dir um die Personen geht.
Ja, das ist das Narrativ, das bedient wird. Wenn es mir um Personen gehen würde.
Oder um Firmen, die von diesen Personen.
Ja, genau. Das ist auch ein Narrativ, das bedient wird. Was soll man denn machen? Was soll man denn jetzt machen? Was soll man denn sagen? Weißt du, mir wäre lieber, Sie sagen, Frau Linhoff, Sie irren sich, das hat AIDA nicht vor oder da sind Sie auf dem Holzweg.
In dem Moment, wo Richie Reindl bei Schmetterling angefangen hat, hat der Disput zwischen VSR und Schmetterling begonnen.
Richtig.
Deshalb ist es doch wahrscheinlich, vermutlich, auf Personen zurückzuführen.
Nein. Und
eine Nachbetrachtung des Datenskandals.
Nein, sondern es ist darauf zurückzuführen, dass ich gesagt habe, das ist nicht dein Ernst. Da gibt es natürlich noch bei Schmetterling und auch bei Herrn Reindl Sachverhalte, die man öffentlich überhaupt noch nicht diskutiert hat und auch im Augenblick nicht diskutieren sollte. Aber ich habe die Kritik, die mir ja auch aus Verbandsseite, wir haben ja Schmetterling-Reisebüros durchaus als Mitglieder, die mir gesagt haben, Maria, du musst ihm aber eine Chance geben. Vielleicht hat er sich wirklich geändert, vielleicht bereut er auch vieles, vielleicht ist er ein Verlierer dieser ganzen. Ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe gesagt, überzeugt war ich, der hat sie nicht geändert, garantiert nicht. Und dann habe ich ihn angesprochen in der Öffentlichkeit. Das kann man heute noch nachlesen. Mhm. Ich bin sehr sachlich geblieben und da kam es dann raus. Und dann wurde dieses Narrativ wieder bedient. Ich denke einfach, wenn jemand so lange durchgehalten hat, diesen Weg zu gehen, der wahrlich nicht einfach ist, aber ich der felsenfesten Überzeugung bin, und ich bin es, ich weiß, das können viele nicht verstehen, dass dieser Weg mit geradeaus und auf den Punkt ehrlich und also die Probleme zu benennen, dass man dadurch Veränderungen erreichen kann. Steht da Tropfen höhlt den Stein, sagt man auch. Aber was ich mittlerweile gelernt habe, und das gebe ich auch zu, ich habe mich immer reflektiert. Mhm. Also wirklich. Vor allen Dingen, wenn es um Krankheiten ging, dass ich dann nicht an einem Streifen hätte, bin ich mal zu der Ärzte gerannt und so weiter. Also, das war nicht so. Wirklich.
Erfrischend, dass du so offen und
ehrlich. Nein. Das ist ein guter Freund, Bekannter zu mir gesagt, da hatte ich irgendeine Aussage getätigt im Hinblick auf die Branche. Und da sagt er, du, das sind aber narzisstische Züge. Da habe ich gesagt, was? Da bin ich ganz erschrocken. Da habe ich erstmal gegoogelt und habe geguckt, was ist Narzissmus und tralala und habe geguckt und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mir erstmal bei meinem Freund Dr. Reininghaus einen Termin holen. Das ist ein weißer Psychiater, Nervenarzt. Nein, ich bin nicht narzisstisch. Aber diese
hätten wir das auch geklärt. Ja, hätten wir das auch geklärt.
So, das hätten wir auch
geklärt. Kann ich da nochmal einmal?
Ja, bitte.
Ja. Einfach vielleicht zur Erklärung. Dass Maria sich hier und da mit Menschen anlegt, das hat ja jeder mitgekriegt und dass es vielleicht eine Handvoll ist, mit denen das passiert, geschenkt. Es ist aber auch so, dass du jetzt mal, ohne das auf Personen bezogen, jetzt bin ich wieder der Reisebüroinhaber, es muss doch langsam auffällig sein, dass immer in der Vergangenheit, wenn irgendetwas Gravierendes passiert und es Entscheidungen aus der Branche heraus getroffen werden müssen, die irgendetwas bewegen sollen oder verändern sollen, es immer als gut für Reisebüros dargestellt wird. Fangen wir an mit der Gutscheingeschichte bei Bernd Bruner. Ja, alle, die gesamte Branche wollte diese Gutscheine, wir ja anfangs auch, und haben dann festgestellt, ich war da noch gar nicht im Vorstand, ich sage aber wir, haben dann festgestellt, das ist für den Vertrieb ja total katastrophal, weil dreimal arbeiten für einmal Geld, dann gehen wir pleite. Nicht jetzt, logischerweise, aber ja spätestens im halben oder im nächsten Jahr. So, dann haben wir uns dagegen gestellt und dann wurde da ein Film gemacht und die Reisebüros und das muss und ich, wie gesagt, ich nenne jetzt keinen Namen, sondern nur das Beispiel. Kann sich ja jeder selber verfolgen. So, ne, im Nachgang es war die richtige Entscheidung, diese Gutscheine nicht zu haben. Für den Reisevertrieb auch definitiv. So, nächstes Beispiel war zum Beispiel jetzt, wo wir über das Thema Einzelleistungen oder jetzt diese Novellierung der Pauschalreiserichtlinie reden. Da haben wir das Thema Einzelleistung, diese 24-Stunden-Regelung, die gekippt werden muss und so weiter. Wir haben die Idee reingebracht, die Einzelleistung zu abzusichern. Mhm. Das können wir nicht machen und der Reisevertrieb und so weiter. Aber es kommen komischerweise kommen diese Meldungen, diese Aussagen, es schadet den Reisebüros immer aus Ecken der Branche, die eigentlich gar nicht per se dafür stehen, den Vertrieb zu vertreten, sondern dann immer den Vertrieb nutzen, um das Thema schlecht zu reden. Mhm. Ja, und das ist halt, wie gesagt, ich nenne da keine Namen, das kann jeder mal selber, wenn er Lust hat, mal ein Wochenende nachvollziehen.
Das ist das, ja. Immer wenn diese Leute oder diese Protagonisten, nennen es wie du willst, ich rede ja mit allen, es gibt wirklich, ich wüsste jetzt noch, es gibt 2, 3, aber die sind auch nicht wichtig, mit denen rede ich nicht, aber mit den Wichtigen, mit den Lenkern rede ich schon. Und man findet da auch, ja, das ist dann auch manchmal hitzig und es ist nicht immer so lammfromm. Aber viele haben mich auch kennengelernt im Laufe der Jahre, ja, die ist kompromissbereit. Aber eben bei den Gutscheinen, das ist so das plakativste Beispiel ever, da war ich ja auch eingeladen und ach und ja und hier und da. Ich habe tatsächlich dann auch einen Kompromissvorschlag gemacht. Und als die mir gesagt haben, ja, wir machen das so. Also mein Vorschlag war, kann man ganz leicht erklären, 10% bei Gutscheinausgabe und 10% bei Gutscheineinlösung. Machen wir pauschal. Dann haben die gesagt, ja, komm, da machen wir. Sei doch mal erstmal für Gutscheine. Und dann habe ich gesagt, Moment. Ich sage, ihr unterschreibt das vorher, sonst bin ich gegen Gutscheine. Und ich war dann gegen Gutscheine. Die sind gegen mich angerannt. Die Politik hat zu mir gesagt, Frau Lienhoff, Sie kämpfen wie eine Löwin. Ich sage, wagt es euch, dann werden wir sehen. So rede ich ja mit Politikern auch. Und ich glaube, das ist es, was Politiker auch schätzen, Abgeordnete. Natürlich nicht alle. Ich will auch gar nicht darüber reden, wer als, auch aus der Branche, Compliance. Ich bin ja auch jemand, der gerne provoziert, weißt du?
Darauf sind wir jetzt gar nicht gekommen.
Ich finde das so, wirklich, darf ich das kurz sagen, ich finde das so geil. Ich finde das, ich zu Hause, wenn ich auch mal Tränen in den Augen habe, aber da muss ich ja dann lachen, wie dämlich manche sind. Da brauche ich nur einmal so machen. Ich weiß doch genau, wo ich triggern muss, damit die, so genauso wissen die das bei mir auch. Also was habe ich gemacht? Hab gesagt, so, jetzt musst du dich denen anpassen. Du musst dir jetzt diese Sprache angewöhnen, aber nicht immer. Ja,
okay, weil also auf diesem Weg bist du jetzt gerade, dass du merkst, du musst dich anpassen, musst du dir eine andere Sprache gewöhnen, du hast die Kommunikationstrainerin.
Aber meinst du, dass ich noch gut werde, du? Ja. Demnächst im Chanel-Kostümchen.
Ja, genau. Ich bin ganz gespannt. Wir haben so sehr viele, also wir nähen uns jetzt hier, wir sind schon in der vorigen Stunde, wir müssen uns
was hast du noch eine Frage?
Wir würden gerne einfach auch die anderen Branchenthemen, die jetzt dann
sehr aber schnell.
Sind. Wir machen eine Schnellfrage. Wir machen,
guck mal, ich muss mal unter die Dusche.
Ja,
ist die Initiative Pauschalreise, schnelle, kurze Frage, kurze Antwort. Ist das eine richtige Initiative? Macht das Sinn?
Möchte ich mich derzeit nicht zu äußern im Detail. Ich kann nur sagen, dass ich informiert worden bin. Ich denke, das ist zu früh, dass ich mich äußere.
Okay, aber du willst nicht ausschließen, dass du dich irgendwann daran auch beteiligst?
Wie gesagt, ich möchte mich dazu nicht äußern, weil das wäre kontra. Ich habe das.
Alles gut, gar kein Problem. Wir sprechen es an.
Ich denke, kannst sagen, was du vielleicht kann man so ausdrücken, für mich ist das der dritte Schritt vor dem ersten.
Alles klar. Deswegen. Nehmen wir so hier hin. Wir sehen uns ja hier nicht das letzte Mal. Genau.
Genau. Welche Note gibst du dem DSF jetzt aktuell?
Von 1 bis 6 Schulnote. Und 6 das schlechteste? Mhm. Möchte ich mich auch nicht zu äußern. Ehrlich nicht.
Sage mal, was ist los hier auf die letzten Minuten und mit dir, Maria?
Ich habe das, weißt du, das Problem ist, warum soll ich das nicht sagen? Ich habe natürlich gewissen Leuten versprochen, bis zu einer gewissen Entscheidung oder bis da Vorgänge nichts zu sagen. Bis ja, darauf bin ich stolz. Alle schimpfen über mich, ja? Alle schimpfen und die Lindauf und was will die denn und diese. Aber offensichtlich hat mein Wort ja Gewicht. Weil sonst würden sie ja nicht sagen,
kannst absolut. Du.
Ja, also, wo man Kompromiss finden kann. Und das ist das, wo Frau Lindauf auch, also wo ich wirklich, was ich auch gelernt habe, was ich auch wirklich aus vollstem Herzen mache. Wenn man sich unterhält und Man deckt Unwägbarkeiten auf, so nenne ich es jetzt mal. Und man unterhält sich mit den Verantwortlichen und die sagen, okay, wir müssen eine Lösung finden, stimmt ja auch. Mhm. Pass mal auf, was halten Sie davon oder was hältst du hiervon? Dann sage ich, okay, bis wann? So, und dann legt man einen Zeitpunkt fest, oder nicht einen Zeitpunkt, sondern einen Zeitrahmen legt man fest. So, und wenn ich merke, es tut sich nichts, ja, denn...
Also ich will das so festhalten, dass...
Du willst dich nicht abspeisen lassen, sondern...
Nein, nicht so mit Worten, weißt du, so, oder ach komm, Frau Lindhoff, dann nehmen wir sie mal mit. Ich meine, das macht keiner mehr. Das war am Anfang, ach, kommst du mal mit auf eine exklusive Infofahrt oder pass mal auf, das ist eine Extrakiste Apfelsinen. Ja.
So billig ist es nicht mehr.
Nein, nein, nein. Also man kann ich will die Taten sehen. Ja. Das hat mit billig nichts zu tun, die brauchen mir nichts bezahlen. Wenn Sie sich entscheiden, egal welcher Gesprächspartner das ist, und das geht von Veranstalter, Fluggesellschaft, Politik, andere Verbände, wenn Sie etwas in Aussicht stellen oder etwas verändern wollen, dann müssen Sie es auch tun.
Genau. Du willst die Taten
nicht ruhig halten.
Genau. Nicht das stillhalten.
Genau. Man kann ja vielleicht schon festhalten, dass du nicht mehr an diesem Punkt bist, dass die Leute nicht mehr mit dir reden, sondern schon, das siehst, sagst du ja auch selber, ne? Also du bist, dein Wort hat Gewicht. Ist das auch ausnahmslos so? Oder was? Also man bekommt ja auch den Eindruck, wenn das nicht so ist. Also wenn du nicht sozusagen als Gesprächspartner gesehen wirst oder nicht hinzugezogen wirst, dann darf man mit etwas rechnen.
Nein, so die Zeiten sind schon lange vorbei. Das sind diese Narrative, das sind die Menschen, die nicht in Erwägung gezogen haben, von Beginn an meiner Präsidentschaft oder Vorsitzendenschaft oder wie heißt das? Des VUSR, dass ich jetzt ehrlich meine, sondern die hat gedacht, ach guck mal, die will jetzt diesen Posten und dann kriegt die Geld und dann macht die das so wie alle anderen. Nein, ich bin von Anfang an so gewesen, dass ich was erreichen wollte. Und ich glaube, damit haben die nicht gerechnet. Was haben sie denn anderes, als zu sagen, ach guck mal sie und wie sie sich ausdrückt. All das, wo die Kritik berechtigt ist, gut, vielleicht dauert es auch etwas länger, bis ich das verinnerliche, aber ich reflektiere mich schon und denke, naja, auch wenn es deine Feinde sind, aber komm, die haben recht, versuch's wenigstens mal. Stellt mir schwer. Ja, aber ich sehe ja, dass die Angriffsfläche immer weniger wird. Und das ist, glaube ich, das ist auch eine ehrliche Sache, dass ich das hier so erzähle, würde man ja normalerweise gar nicht machen. Oder dass ich so früh rausgegangen bin mit Informationen, auch dass ich jetzt sage, André soll mein Nachfolger werden. Da hoffe ich natürlich drauf, dass die Mitglieder dann auch sagen, Mensch, André, überleg dir das nochmal, die Maria.
Er hat es auch ein bisschen offen gelassen.
Aber wenn ich das als Schatzmeister nochmal ausführen darf, mit Maria und der Akzeptanz und so weiter, das nennt mich ganz leicht zu sehen, weil ich mache ja die Abrechnung und sehe auch die Reisekosten, die entstehen im Laufe des Jahres. Und wenn ich mir die Entwicklung allein in den letzten 3 Jahren angucke, sind ja nicht, weil Maria durch die Welt reist und Urlaub macht, sondern es sind ja Einladungen und Termine, die da vereinbart werden. Ja. Und da ist ja eine Steigerung, die ist exorbitant. Es ist ja nicht mehr so, dass sie sich irgendwo einlädt, sondern sie wird ja permanent überall zu allen Veranstaltungen eingeladen, sei es von den Kooperationen und so weiter. Bei euch wird sie auch regelmäßig eingeladen. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden, Veranstalter, Politik und so weiter. Also alleine das ist schon belegt. Das kann ich finanziell belegen. Ja. Deswegen gerne noch ein paar mehr Mitglieder. Ne? Dann könnten wir das auch besser finanzieren und dann noch ein bisschen tatkräftiger.
Das ist, glaube ich, auch, was er gerade sagt. Das ist, glaube ich, diese Akzeptanz ist schon da. Nur die Leute, sich hinzustellen und so offen pro Lindhoff oder Frau USR zu sprechen, das ist immer noch nicht en vogue, ist aber schon besser geworden, muss man sagen. Aber ich versuche auch, nur was ich eben nicht machen werde und niemals machen kann, weil es gegen meine Natur wäre, dass ich mich diesen Gepflogenheiten anpasse, was der DRV, VIR und so weiter so gerne propagieren. Wir reden ja alle zusammen und jetzt muss man sich mal vorstellen, was eine Blamage. Da ist eine Einzelkämpferin, Einzelverband, mit dem wollen wir alle nicht reden. Aber er findet Gehör. Das ist aber nicht schön. Dann macht ihr aber was falsch und ich was richtig.
Gut, 2 Fragen noch vielleicht.
Schnelle Fragen.
Genau, schnelle Fragen. Wo siehst du den Vertrieb denn in 5 Jahren, wenn wir dich jetzt auch als VSR-Vorsitzende ansprechen?
Das ist eine gute Frage, aber die kann ich nicht beantworten und will ich nicht beantworten, weil ich habe große Bedenken, weil ich die finanzielle Situation und die geopolitische Lage, all das spielt da rein. Wir wissen nicht, was passiert. Ich sag mal so, Reisebüros wird es immer geben. Davon bin ich zu 100% überzeugt, den stationären Vertrieb. Die Frage ist, von wem er geführt wird, also sprich, ob es Inhaber geführt wird oder halt Veranstalter gebunden. Das weiß ich nicht, aber Reisebüros wird es immer geben. Und ich denke, dass der Vertrieb, der stationäre in Deutschland und bezogen nur auf deutsche Reisende, ist der stationäre Vertrieb wichtig. Wichtiger denn je, weil die geopolitische Lage gebietet es uns wirklich, dass wir bleiben, dass wir um unseren Job kämpfen, weil die Kunden brauchen uns und dann die Kunden sind der Garant für unsere Existenz. Natürlich mit Pauschalreise und so weiter. Ich kann nur sagen, dass ich auch dafür kämpfe und das weiß auch die neue Regierung, die dann wohl hoffentlich mal irgendwann kommen wird, man weiß es nicht, dass der Outgoing-Tourismus mehr Beachtung findet. Ich möchte mich nicht mehr, das habe ich letztens übrigens tatsächlich, Jens Spahn, der auf mich zukam, der ist ja der Leiter der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft, Industrie und Tourismus, und er stellte sich so vor mich hin und sagt, Mensch, Frau Reisebüro, guck mal hier, 7% mit den Gaffeln. Da sag ich, pass mal auf, hör mal auf, uns mit den Bumsbuden zu vergleichen. Damit haben wir nichts zu tun. Davon haben wir nicht mehr und nicht weniger. Weil ich glaube, dass es richtig war, die 7%, wenn sie denn kommen, zu geben. Warum? Weil der Outgoing-Tourismus, das darf man auch sagen, dieser Stolz fehlt mir einfach in unserer Branche. Wir sind eigentlich der Gewinner, oder sollten es sein, trotz Rezession, Wirtschaftskrise, weil lieber werden die Deutschen ein Glas Wein in der Kneipe weniger trinken oder ein Glas Bier oder einmal weniger essen gehen im Monat, aber dafür fahren sie in Urlaub. Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Weniger Möbel, weniger Autos.
Ja, natürlich, aber auch mehr Reisen. Weniger Klamotten. So, letzte Frage.
Stichwort Frau Reisebüro. Wenn du eine Botschaft an die Reisebüros richten wollen würdest, was wäre dein Appell?
Egal, was ich sage, die glauben mir sowieso nicht, sondern denen schmonsen es, denen die anderen erzählen. Aber nochmal kann ich sagen, was sagst du?
Zur Erklärung, ein Volker Mertens sitzt auch hier mit im Studio, ist aber nicht im Bild.
Reisebüros müssen selbstbewusster.
Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Okay. Das habe ich doch gerade gesagt. Er ist ja auch. Also ich glaube, dass Sie an Ihren Fähigkeiten nicht zweifeln sollten. Sie brauchen keine Tipps. Wer sich selbstständig gemacht hat, ob Mobil oder Reisebüro, der weiß, was er eingegangen ist. Okay. Aber man muss auch sagen, es wird immer schwerer. Aber zweifelt doch nicht an euren Fähigkeiten. Vor allen Dingen nicht die stationären. Und lasst euch nichts erzählen von denen, die meinen, sie würden euch was erzählen können. Das ist alles Unsinn, das ist Blödsinn. Denkt an euch selber. Ich bin auch größer geworden, als ich je zuvor gedacht habe. Einfach, weil ich wütend war, weil ich gesagt habe, jetzt reicht es. Ich sage nur Stichwort Mehrarbeit. Darf ich das noch eben sagen? Stichwort Mehrarbeit. Mhm. Ich war
ganz kurz.
Ja, ich war sehr erschrocken über die Reisebüros im Ganzen, als es um die Streiks bei Verdi ging. Mhm. Ja? Streik ist ein Grundrecht. Ich war auch nicht im News und Hamburg war sehr betroffen, hier eure Region. Aber da kamen tatsächlich Aufrufe, wir verbünden uns jetzt, was ich ja auch eigentlich okay fand, dass man sich zusammentut. Mhm. Wir schreiben jetzt an Verdi eine Rechnung. Ja, da frage ich mich, warum tut ihr euch nicht zusammen und schreibt mal eine Rechnung an Fluggesellschaften? Warum bündelt ihr nicht eure Kräfte und schreibt mal, dass ihr das haben wollt? Warum nehmt ihr eure Kooperationen nicht mal in Haftung? Das ist auch ein Thema, da komme ich jetzt wieder auf den DRV, weil das Problem mit den Flugzeitenänderungen etc., Mehrarbeit und so weiter, was damit zusammenhängt, das gleiche Problem haben die Veranstalter. Die geben das nicht weiter an die Reisebüros, weil sie dazu Lust und Laune haben, sondern die Clearingabteilungen, zum Beispiel bei den Reiseveranstaltern, die quillen über vor Arbeit. Was haben sie für eine Möglichkeit? Da muss man sich zusammensetzen und dann müssen wir mal zu Herrn Spohr uns einen Termin holen.
Also noch viel zu tun, ein Appell an die Reisebüros für sich selber einzustehen.
Ja.
Haben wir noch Fragen, Alex?
Wir haben zum Glück die Zuschauerfragen alle schon so clever beantwortet, weil sie gestellt wurden hier.
Echt?
Genau. Letzte Frage, ganz kurz. Es geht hier um Urlaub und Tourismus und du hast gesagt, das ist das Schönste in der Welt. Wohin verschlägt es dich denn dieses Jahr, dein Privaturlaub?
Ja, ich reise ja viel. Mhm. Also ich muss es wieder sagen, ich habe immer noch Sylt auf der Liste, aber ich weiß es noch nicht, weil für das Geld, was ich für Sylt aufbringen müsste, fliege ich lieber in mein Lieblingshotel auf Fuerteventura. Darf ich das sagen, welches das ist?
Natürlich.
Dann sagen sie wieder alle, guck mal, das ist, meine Tochter hatte das früher auch mal als Lieblingshotel, heute nicht mehr. Aber ich sag's trotzdem, weil das so ein tolles Hotel ist, das R2 Rio Calma. Aber mittlerweile bin ich auch Robinson-Fan, das muss ich auch sagen. Und Aldiana, ja, da war ich nämlich auch immer.
Und so weiter und so fort. So, André, dein Familienurlaub, wohin?
Da meine Frau gerade die Arbeitsstelle gewechselt hat, haben wir noch keine konkrete Urlaubsplanung machen können.
Wovon träumst du?
Wir träumen, wenn es noch im Sommerurlaub wird, tatsächlich werden wir uns mal mit den griechischen Inseln nochmal befassen. Und wenn es dann etwas später wird, außerhalb der Ferien, dann ist Schottland Rundreise, aber dann individuell.
Sag nochmal, Altours haben wir vergessen.
Ja. Altours, natürlich.
Alles. So, ich glaube jetzt...
und was weiß ich, was haben wir denn noch?
Ausreizen.
Ich glaube, es
fühlen sich alle angesprochen. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Mensch, nächstes Mal machst du hier eine Klimaanlage.
Ja, daran müssen wir arbeiten. Alex, wir haben Sie, glaube ich, etwas, also wir hoffen, dass es...
Es war spannend, glaube ich.
Genau, ich glaube auch, dass wir euch
Sind die Beantwortungen der Fragen zu eurer Zufriedenheit? Muss
man das war auf jeden Fall gehaltvoll. Danke.
Ja, genau. An manchen Stellen auch sehr aufschlussreich. Aber wir hoffen, dass auch ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viele Insights mitgenommen habt. Und uns bleibt jetzt nur noch auf die nächsten Sessions hinzuweisen. Schaut bitte auf fvw.de unter Videos und Live. Da kündigen wir alles an, was jetzt demnächst kommt. Unter anderem sind da auch einige Wissenstage in der Pipeline. Also wir sind hier weiter tuned sozusagen.
Absolut.
Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, André. Und nochmal Maria. Herzlichen Dank fürs Kommen. Und natürlich Volker Mertens, der hier im Hintergrund sitzt und nicht zu sehen ist im Bild. Dankeschön und fürs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.